Wie ihr seht, liebe HörerInnen von This is Media Now, naja, seht ihr nichts. Auch in der 145. Ausgabe dieses Podcasts seht ihr nichts und hört mich nur. Ich hoffe, das ist okay für euch und glaubt mir, ihr verpasst auf der visuellen Ebene hier auch nichts, aber auch rein gar nichts. Na gut, außer die Kakteen, die hinter mir auf der Fensterbank stehen, aber sonst verpasst ihr wirklich nichts. Warum erzähle ich das? Später in der Folge wird es unter anderem um den Videopodcast-Hype gehen, bei dem man ja das Gefühl bekommen kann, man ist bald so ganz raus aus diesem Podcast-Spiel, wenn man keine Kamera irgendwo aufgebaut hat. Dass das aber auch seine kritischen Seiten hat, darüber sprechen wir später. Die Videopodcasts waren einer der Medientrends für 2025, die das Mediennetzwerk Bayern vor kurzem vorgestellt hat. Und einige davon ordnen wir in dieser Folge mal so ein bisschen ein. Bevor ihr es gleich vermisst, das Thema KI sparen wir aus in dieser Folge. Da gibt es dann noch eine extra Episode. Dafür geht es in dieser um journalistische und gesellschaftliche Trends mit einer großen Aktualität. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Zunächst mal schreiben wir seit 80 Jahren unsere Haltung ins Impressum. Wir sind überparteilich und unabhängig. Und die zweite grundlegende Haltung, die wir als Haus haben, ist das Grundgesetz. Das ist unser Rahmen für unsere Haltung. Alles, was in diesem Grundgesetz passend ist, entspricht unserer Haltung.
Mein Name ist Luca Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Ihr habt da gerade Ivo Knaan gehört. Der ist Chefredakteur bei der Mainpost in Würzburg und das war seine Antwort auf die Frage, ob zu viel Haltung dem Journalismus schadet. Haltungsjournalismus. Das ist ja so ein beliebter Vorwurf, der oft auch als Kampfbegriff verwendet wird, um Journalismus zu diskreditieren und unglaubwürdig zu machen. Das muss man in der Diskussion immer trennen, finde ich, von der berechtigten Kritik, dass viele Chefposten zum Beispiel zu wenig divers besetzt sind, JournalistInnen oft ähnlich sozialisiert sind und damit einige Perspektiven einfach seltener stattfinden. Wenn man das Wort Haltung ohne Schaum vorm Mund betrachtet, dann würde ich sagen, Journalismus an sich ist eine Haltung. Und zwar eine Haltung für Fakten, Ausgewogenheit und die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das Grundgesetz, wie Ivo Knaan gerade gesagt hat. Was das in der Praxis bedeutet, darüber hat er beim Mediennetzwerk Trend Event auch gesprochen.
Ist es schon Haltungsjournalismus, wenn ein Autor, eine Autorin ihre oder seine Meinung äußert? Uns wird es oft vorgeworfen, das sei Haltungsjournalismus. Das sehe ich aber anders. Eine Haltung von einem einzelnen Menschen sichtbar zu machen, mal in einem Kommentar, ist noch kein Haltungsjournalismus. Also man könnte einer Redaktion dann Haltung vorwerfen, wenn immer wieder klar ist, wenn es immer wieder in die gleiche Richtung geht und wenn man eben auch eine Wahlempfehlung abgibt. Deswegen, ich war schon immer irritiert, dass US-amerikanische Medien Wahlempfehlungen abgeben, aber hat eine andere Tradition als bei uns. Deutschland haben das auch Zeitungen gemacht. Wir haben tatsächlich auch vor der letzten Bundestagswahl eine Anti-Empfehlung abgegeben, haben gesagt, wir halten die AfD für nicht wählbar, weil, und wie passt das mit uns, haben das auch transparent gemacht, wie passt das mit unserem Anspruch der Überparteilichkeit zusammen, weil wir gesagt haben, wir halten, gut begründet, die AfD nicht für eine demokratische Partei. Also Haltungsrahmen, wieder das Grundgesetz. Als Chefredakteur kriege ich sehr viel Post und werde mit vielen Dingen konfrontiert. Dann werden wir zum Glück genauso oft als Steigbügler der CSU, als links, wie wir auch als linksgrün versifft bezeichnet. Und solange das von allen Ecken kommt, fühle ich mich mit meiner Haltung ziemlich wohl und mit der Haltung der Redaktion auch ziemlich gut verstanden. Ich glaube, dass dieser Vorwurf, den ich jetzt konkret von einzelnen Personen bekomme, meist mehr über die Haltung des Absenders aussagt, als tatsächlich über unsere Haltung.
Hochaktuell, diese Fragen. Ich nehme den Podcast am 30. Januar auf, also einen Tag, nachdem die Union aus CDU, CSU sich im Bundestag mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit für Anträge in der Migrationspolitik beschafft hat. Man ist ja immer schnell mit dem Wort historisch zur Hand, aber in dem Fall jetzt trifft das sicher zu. Wie sähe in diesem Fall ein Journalismus aus mit absolut neutraler Haltung? käme er so einer Funktion, die er in der Demokratie hat, nach? Fragen, die sich aufgrund der aufgeladenen politischen Zeiten mit dieser Polarisierung und den stärker werdenden extremen Kräften immer häufiger stellen werden. Wem gibt man wann welche Plattform?
Kritisch sehe ich, wenn Häuser wie vor vielen Jahren der Stern, noch unter anderem Chefredakteur, eine komplette Ausgabe an Fridays for Future übergibt und sagt, macht mal eine Ausgabe. Damit gibt sich Journalismus auch auf. Und du hattest das Beispiel am Anfang mit Elon Musk. Das werde ich auch so. Das hätten wir nicht gemacht. Und aus einem ganz einfachen Grund, dieser Mann braucht keine Plattform. Der Mann ist überall sichtbar und hörbar und ist bekannt mit dem, was er hat. Und also einem der mächtigsten einflussreichsten Menschen der Welt, zunächst mal unwidersprochen ein Forum zu geben. Und der Gegenbeitrag, der ist ja nur auf Druck der Redaktion entstanden, der war ja nicht geplant, halte ich einfach für falsch.
Ivo Knaan spricht da natürlich über den viel diskutierten Gastbeitrag von Elon Musk, den die Welt vor einigen Wochen veröffentlicht hat. Also die Fragen nach der Haltung im Journalismus, wie viel Haltung, welche und wieso, die drängen ganz offensichtlich. Festhalten kann man dabei wohl, dass guter Journalismus wichtiger scheint denn je. Aber halt eben leider unter großem Druck steht, politisch und wirtschaftlich. Das gilt besonders für Medienangebote im Regionalen und im Lokalen. Die sogenannten Newswüsten sind da ein oft genanntes Stichwort. Und das ist, leider kann man sagen, ein weiterer Trend, den die Trendexpertin des Mediennetzwerk Bayern, Jacqueline Hoffmann, vorgestellt hat.
Deutschland folgt hier wieder mal einem Trend aus den USA und leider diesmal keinem positiven. Das ist der Trend der News Deserts. In den USA sah es nämlich gemäß der Local News Initiative in 2024 so aus. 206 Counties standen schon ohne lokale Tageszeitung da. 50% der Counties hatten nur noch eine lokale Tageszeitung. Das ist auch nicht ganz neu, dieses Phänomen leider. Und deswegen gibt es dort auch schon ganz interessante Erhebungen, was passiert 3 bis 4 Jahre, nachdem ein News-Outlet geschlossen hat in einer Region. Da kann man dann beobachten, dass deutlich die Zahlen von Unternehmensverstößen zunehmen, bei Umweltauflagen, bei Arbeitsgesetzen, dass Corporate Governance-Richtlinien an Bedeutung verlieren, dass weniger Investitionen in Corporate Social Responsibility getätigt werden, etc. Also dieser Verlust der medialen Kontrolle ist spürbar. Deutschland zieht hier leider nach. Im Verwüstungsstadium sind wir noch nicht ganz angekommen, aber in der Versteppung kann man sagen, so nennt es der Wüstenradar der Hamburg Media School und der Rudolf-Augstein-Stiftung. Gemeinden ganz ohne Lokalmedienabdeckungen gab es zumindest in der Erhebung bis 23 noch nicht. Die Hälfte der Gemeinden waren aber bereits reine Einzeitungskreise. Ebenfalls im Jahr 2023 führte eine Umfrage des BDZV zu der Prognose, dass bis 2025, also diesem Jahr, rund 40% der deutschen Gemeinden ohne Lokalzeitung dastehen sollen.
Der Trend ist auch Ivo Knaan bestens bekannt, der mit der Mainpost ja eine regionale Tageszeitung verantwortet.
Es gibt einen Zusammenhang, der nachgewiesen ist durch mehrere Studien, zum Beispiel bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, dass dort, wo sich Lokalzeitungen auch gedruckt zurückziehen, ganz klar der Anteil der AfD-Wähler zunimmt und radikale Momente eben einen größeren Schwung bekommen. Also das vielleicht noch kurz vorneweg. Ich glaube, was die Strategie dagegen ist, ist natürlich Nähe herzustellen. Also gerade Lokalmedien können etwas, was keine KI kann, und was auch kein Stern und kein Spiegel kann, sondern was wirklich nur Lokalmedien können. Wir können diese Nähe herstellen. Und unsere Strategie ist seit Jahren, auch wir sparen und haben unsere Redaktion verkleinert in den letzten Jahren. Aber wir haben immer gesagt, wir verkleinern ausschließlich in der Produktion und in den technischen Prozessen der Redaktion. Und wir halten die Lokalredaktion so stark wie möglich. Auch wir haben einzelne Standorte geschlossen, aber die Menschen dort erhalten. Das heißt, wir haben aus 4 Standorten in einem Landkreis einen Standort gemacht, aber es sind dort genauso viele Menschen, fahren ein bisschen mehr, was sich auch für die Teamarbeit tatsächlich auswirkt positiv. Aber die Antwort auf deine Frage ist, Nähe herzustellen und das nicht nur journalistisch, sondern tatsächlich auch sichtbar zu werden. Wir hatten das vorhin mit Journalisten als Marken, Journalisten als Gesichter, da hängt ganz schnell das Thema Vertrauen dran und das ist die Strategie vieler Häuser. Da gibt es viele, die es sehr gut machen. Augsburg macht es sehr gut, Benjamin Piel macht es sehr gut, jetzt in Bremen, der sehr viele Veranstaltungen auch macht und den Journalismus auch in neue Formate trägt, um den Menschen diesen Wert des Journalismus vor Ort überhaupt auch sichtbar zu machen.
Benjamin Piel, den er anspricht, ist übrigens Co-Chefredakteur beim Weserkurier in Bremen. Um das kurz zu sagen, Journalismus greifbarer machen, das ist also ein Rezept in diesen Zeiten. Greifbarer unter anderem auch damit, dass Menschen und Gesichter in den Vordergrund treten. Das ist ja sowieso ein Trend, der durch die Mechanismen der Social-Media-Plattformen zunimmt. Auch Dr. Thorsten Schmiege, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, beobachtet in dem Zusammenhang eine Chance für lokale Medien.
Was ich ganz spannend finde, ist sozusagen diese Erkenntnis, dass man sagt, man kommt von den Großen jetzt eher wieder auf die kleinen Mikroinfluencer, weil das mehr sozusagen authentisch ist, weil es mehr Nähe hat. Das ist so ein bisschen Entwicklung, die wir auch eigentlich bei lokalen Medien wahrnehmen, ja, also wo man vielleicht früher ganz große Netzwerke hatte, ne, da ist es jetzt tatsächlich so lokalen, also ich schaue jetzt vor allen Dingen auf Fernsehen und Radio, aber bei Zeitungen ist es, glaube ich, ähnlich. Da spielt es eine große Rolle, dass man auch vor Ort ist, dass man halt so denjenigen sich auch vorstellen kann und dass es nicht irgendwelche abstrakten, sag ich jetzt mal, Plattformen aus Amerika sind, die irgendwie mir versuchen, irgendwie Nachrichten oder auch Nähe irgendwie so ein bisschen aufzubereiten und vorzugaukeln. Also insofern ist das sicherlich eigentlich für mich eine mutmachende Entwicklung, dass man sozusagen nicht alles sozusagen zentral und von großen Plattformen irgendwie aufbereitet bekommt, aber es ist natürlich auch so ein bisschen, das muss man auch ernst nehmen. Also wenn wir jetzt, wir haben eine ähnliche Entwicklung beim Lokalradio und Lokalfernsehen wie auch bei den Lokalzeitungen. Das ist halt so ein Konsolidierungsdruck gibt, wo kooperiert man, wo arbeitet man zusammen. Und das ist für uns auch erst als Aufsicht ein wesentlicher Punkt. Zusammenarbeit bei Infrastruktur, bei technischen Dingen, ja, die vielleicht auch jetzt gar nicht sich unmittelbar auf das Publikumsprodukt, auf den Inhalt auswirken, die sind unkritischer, sage ich jetzt mal, als wenn ich tatsächlich sage, und jetzt wird die Redaktion zusammengelegt und es wird jetzt alles, keine Ahnung, Landshut wird jetzt aus Augsburg sozusagen bespielt. Das kriegen die Leute mit, dann damit verliert man oder riskiert man das Einzige, womit man sich eigentlich von großen Plattformen irgendwie noch positiv abheben kann. Ja. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo ich glaube, da ist auch eine große Chance in diesem Trend eher wieder zu kleineren und Mikro sozusagen Influencern.
Menschen vertrauen Menschen. Eher als Marken im Digitalen. Das sieht auch Alexander Kraftschick, der Senior Vice President von 7-1 Audio, mit Blick auf den Podcast-Markt.
Das ist ja so ein Metatrend, dass Personenmarken einfach Formatmarken total ablösen überall. Ne? Das sieht man als Repräsentant einer großen Medienfirma wie ProSiebenSat.1, ist das natürlich schwierig für uns. Aber das liegt natürlich daran, dass diese ganzen Plattformen und sowas wie Podcast oder so total offen ist und sich dann alles auf die Personen fokussiert. Und ich glaube, ein gutes Beispiel davon ist, wenn man sich zum Beispiel die Person Paul Ronsheimer bei der Bild anguckt. Ne? Zuvor gab es kaum jemanden, der hinter der Bild hervorgetreten ist. Vielleicht mal Kai Diekmann oder sowas als Chefredakteur. Aber mittlerweile wird ja der Herr Ronsheimer wirklich gepusht. Der Podcast von Paul Ronsheimer, da ist kein Bild-Logo drauf. Das heißt einfach Ronsheimer. Dann hat er ja auch bei uns auf Sat.1 auch noch eine Show, die auch Ronsheimer heißt. Und ich glaube, der ist ein super Beispiel, wie auch die großen Medienmarken erkannt haben, ja, wir müssen die Personen in den Vordergrund stellen. Weil die Leute folgen Personen, die wollen von Personen hören, die wollen deren Meinung hören. Verlust des Vertrauens in die Medien spielt da auf jeden Fall rein. Und da hat man auf jeden Fall eine Person, wo man weiß, die steht für was, die das vielleicht auch offen sogar kommuniziert, was ihr Bias ist. Und dann ist das wahrscheinlich vertrauenswürdiger.
Chancen stecken da für etablierte Marken auf jeden Fall drin, aber man muss schon auch immer genau hinschauen. Wer ist noch Journalist? Wer ist vielleicht schon politischer Aktivist in diesem Influencer-Game? Wo geht es nur um ein Geschäftsmodell und wo steckt auch journalistischer Anspruch mit drin? Dieser Blick ist auch Ivo Knaan wichtig.
Ich glaube, wir müssen öfter unterscheiden zwischen den Medien und Journalismus. das wird oft in einem Atemzug genannt, und Medien ist was anderes als Journalismus. Gibt sogar jetzt ein Buch von Roger de Weck, ehemaliger Zeit-Chefredakteur, der sagt, warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen. Fand ich einen ganz interessanten Gedanken, und das müssen wir uns auch klar machen. Ein guter Satz auch, nicht von mir, ich kann ihn nur gerade nicht zuordnen. Die Schwierigkeit ist nicht so schwer, so groß im Geschäft zu bleiben. Die Schwierigkeit ist, im Journalismus zu bleiben. Mhm. Und den Menschen immer wieder klar zu machen, was der Unterschied ist zwischen Journalismus und Medien oder Journalismus und dem, was jeder rausposaunt. Das ist eine Aufgabe, wo wir auch viel zu spät angefangen haben, als Journalisten und Journalistinnen, das klar zu machen, was es eigentlich für einen Wert hat, dieses Handwerk. Und das müssen wir begreifbar machen. Und dann glaube ich auch tatsächlich, dass dieser Wert erkannt wird.
Die Fragen nach der Haltung beschäftigt nicht nur den Journalismus, sondern eben auch diesen anderen Teil der Medien, also auch Marken, Unternehmen und die Werbewirtschaft. Und da verschiebt sich gerade etwas. Auch das ist ein Trend, den Jacqueline Hoffmann vom Mediennetzwerk Bayern identifiziert hat.
Wir beobachten eine große Veränderung in der Bedeutung von Haltungskampagnen. Diese bleiben laut Marktforschern weiterhin wichtig. 8 von 10 Personen geben weltweit an, bei ihrer Kaufentscheidung davon beeinflusst zu sein, ob die betreffende Produktmarke sich für Diversity und Inklusion, englisch-deutscher Mix, einsetzt. Und auch wenn wir in Deutschland auf die Marketingaktivitäten schauen, spielt Haltung eine große Rolle. Man positioniert sich zum Beispiel gegen rechts wie Nivea oder macht Made in Germany zu einem Toleranzsiegel für Vielfalt. Dass so eine Kampagne aber auch mal ein bisschen nach hinten losgehen kann, zeigt die Edeka-Kampagne, in der sich das Haus mit dem Slogan Blau ist keine gute Wahl klar gegen die AfD positioniert. Da kam es dann zu Widersprüchen von Marktbetreibern, die so eine Politisierung in ihrem Supermarkt einfach nicht wollten. Im Heimatland des Purpose Marketing, den USA, ist der Gegentrend jetzt deutlich erkennbar, dass immer mehr große Marken wie Meta, wie McDonald's, Amazon etc. ihre Diversity, Equity, Inclusion Programme, also DEI, zurückfahren.
Ja, dieser Wandel hat natürlich auch viel mit der Wahl Donald Trumps zu tun und der Sorge der Unternehmen vor wirtschaftlichen Nachteilen, sollten sie ins Visier des verurteilten Straftäters im Weißen Haus geraten. Beim Trend-Event des Mediennetzwerks hat meine Kollegin Katharina Bär diese ganze Haltungsspaltung eingeordnet.
Ich denke halt, diese Haltung muss auf jeden Fall intrinsisch aus der Marke kommen und zum Markenkern auch passen. Also jetzt Beispiel Aldi sagt, Gutes für alle, möchte das halt, dann sagt man ja, okay, die wollen halt Lebensmittel günstig an den Mann bringen. Das klingt für mich jetzt irgendwie plausibel, aber ich glaube, es gibt halt auch viele Purpose-Ansätze oder Haltungsinitiativen, die einfach von den Agenturen, Kreativagenturen vielleicht markenübergestülpt werden, wo das halt dann nicht so passt und einfach auch die Leute sich ein bisschen veräppelt und auch belehrt fühlen. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen der Vorwurf, dem die Medien sich gerade gegenüberstehen müssen, dass die Leute halt sich zu sehr bevormundet oder belehrt fühlen, so dieses Erzieherische sozusagen. Mhm. Und das wird immer weniger geschätzt und ist eben, trotzdem ist es nicht egal. Also ich glaube schon, dass Marken im Kern gut daran tun, eine Haltung zu haben zu gewissen Themen. Und jetzt auch gerade heutzutage, wo wir halt immer mehr Richtung rechts rücken in der Gesellschaft. Aber da ist es auch spannend zu beobachten, wie sie sich letztlich verhalten werden, damit sie nicht Käuferschichten verprellen sozusagen, auf die sie nicht, ja, ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, also auch Nazis kaufen Hosen, solche Dinge, ja, also wenn das mal jetzt ein bisschen flapsig formuliert ist, auch das sind Konsumenten, ja, also und wenn eine Gesellschaft sich ändert und der Zeitgeist sich ändert, dann hat sich auch schon immer und ewig Marketing und Werbung haben sich angepasst. Also ich glaube, es gibt Marken, denen steht es immer gut. Ich denke jetzt an den FC St. Pauli, der war schon immer gegen rechts, das wird sich sicher nicht ändern, ja, also, aber ich glaube schon, dass es da Unternehmen geben wird, die da so ein bisschen vorsichtig sind in ihrer Kommunikation, weil sie sich eben nicht in die Nesseln setzen wollen bei einem politischen und gesellschaftlichen Zeitgeist, der sich verändert. Das ist so eine Mutmaßung. Es bleibt jetzt spannend mit der Bundestagswahl und so, wie sich das alles entwickelt, auf jeden Fall.
Ein Gedanke dazu vielleicht noch. Bei allen Diskussionen darum, wann Haltung bei Marken und im Marketing in der Werbung zu viel ist, wie schnell sich Haltungen auch ändern und warum sie sich ändern, dürfen wir, finde ich, nicht die dahinterliegenden Themen vergessen, denn die bleiben ja wichtig und denen ist so Ideologie oft auch egal. Siehe die notwendige Nachhaltigkeit in der Klimakrise, siehe Inklusion, die ja eigentlich auch nicht für Kulturkämpfe taugen sollte, sondern eine Frage des fairen, demokratischen Miteinanders ist. Ja, man merkt in dieser Folge, viele Trends haben mit den gesellschaftlichen Umbrüchen zu tun, die wir gerade rundherum erleben. Und noch einer kommt jetzt dazu, nämlich eine Gesellschaft, die immer älter wird.
Die Babyboomer erreichen jetzt das Rentenalter und verursachen einen Rentnerboom, kann man sagen. Das hat 2022 begonnen und wird bis 2036 andauern. Bis dahin werden laut Statistischem Bundesamt 20 Millionen Boomer in Deutschland in Rente gehen. Mit den Babyboomern geht zugleich die reichste Generation in Rente, die Deutschland je hatte. Da war einfach möglich, in Zeiten stabilen Wirtschaftswachstums sich eine gute Basis für die Rente zu erarbeiten. Ja, gleichzeitig sind die Boomer die digitalste Rentnergeneration bislang, die wir hatten. So die PricewaterhouseCoopers Babyboomer-Studie 2024. Sie haben natürlich die Digitalisierung in ihren Berufen miterlebt und auch in der Mobilnutzung kann man einfach sehen, dass sie sehr digital unterwegs sind. 94% der Boomer besitzen ein Smartphone. 6 von 10 der Befragten aus dieser Studie gehen damit täglich ins Internet oder kommunizieren über Messenger. Jeder 4. nutzt das Smartphone mindestens einmal pro Woche für Online-Shopping. Zugleich sind die Babyboomer aber den traditionellen Medien ziemlich treu geblieben. Da hat die Studie eben nachgefragt, was denn die beliebtesten Informationsquellen zu aktuellen Geschehnissen, also Nachrichten, sind. Und da gewinnt klar das aktuelle lineare Fernsehprogramm mit 80%, gefolgt vom Radio, dann an Platz 3 das Internet und dann die Zeitschriften und Zeitungen. Analog dazu nehmen Boomer Werbung am besten eben auch im TV wahr. Bei dieser Frage liegen dann Zeitungen und Zeitschriften auf Platz 2, Radio dann auf Platz 4. Für all diese Medien steht den Boomern jetzt in der Rente dann mehr Zeit zur Verfügung. Eine Chance, die Medienhäuser durchaus für sich nutzen können, wenn sie das Lebensgefühl, die Themen dieser Generation treffen, dann können sie auch von deren Zahlungsbereitschaft profitieren.
Und wie wichtig diese Zielgruppe sein kann, das hat Ivo Knaan eindrücklich geschildert beim Trend-Event.
Also zwei Gedanken. Ich bin erstmal dieser Gruppe extrem dankbar, weil sie so loyal sind und natürlich uns die Transformation finanzieren, um es mal ganz hart zu sagen. Die nutzen uns auf allen Kanälen, haben ein sehr klassisches Mediennutzungsverhalten und geben uns Luft für eine rein digitale Zeit, in die wir irgendwann kommen werden. Und das ist ganz stark dieser Gruppe zu verdanken. Wir bespielen die trotzdem nicht extra, weil wir für die eh genug haben, weil wir letztlich immer uns um die besonders gut gekümmert haben. Das heißt, wir sehen da keine Besonderheit, mit Ausnahme, dass wir entdeckt haben, dass wir bei Google einen enorm hohen Trust haben für Rententhemen. Das hat die Historie. Als erstes sitzt die Deutsche Rente in Würzburg, jetzt sogar als Mieter bei uns im Haus. Ob es dann Zusammenhang gibt, weiß ich nicht. Ja. Aber das ist das eine. Wir haben hohen Trust und das nutzen wir auf SEO-Ebene. Das heißt, wir haben neben den lokalen Inhalten eben auch eine SEO-Unit aus Augsburg, die uns da beliefert. Und das sind unsere erfolgreichsten Texte. Also wir haben jeden Tag unter den Top 20 etwa 5 bis 10 Rententhemen. Und das sind der Top-Artikel in unserer ganzen Verlagsgruppe mit Augsburg und Konstanz und dem Allgäu zusammen, ist ein Rententext. Doppelbesteuerung der Rente. Diese Jahrgänge profitieren und der hat heute über 16 Millionen Aufrufe, dieser Text. Und wir haben mehrere Inhalte mit mehreren Millionen Aufrufe und sehr, sehr viele mit 6-stelligen Aufrufzahlen. Und da melken wir diese Zielgruppe.
Und zum Schluss bin ich euch noch die kritische Einschätzung des Videopodcast-Trend schuldig, die ich am Anfang angekündigt habe, falls ihr euch erinnert. In dieser Woche wo ich diesen Audio-Podcast aufnehme, haben sich einige der großen wichtigen Player im deutschen Podcast-Markt mit einem White Paper zu Wort gemeldet, in dem sie auf die Stärken und die Unverzichtbarkeit reiner Audioformate hinweisen. Mit Vergnügen ist zum Beispiel dabei die Audio Alliance, Studio Bummens und auch 7-1 Audio. Alexander Kraftschick, der das Ganze mit initiiert hat, hat beim Trend-Event die Argumente zusammengefasst.
Meiner Meinung nach ist dieses ganze Thema Videopodcast wirklich ein Hype, der von großen Plattformen produziert wird, auch ganz bewusst. Also das ist eine Kampagne, die gefahren wird, um Podcasts zu Video hinzukriegen. Das liegt daran, dass Podcast an sich, der Audio-Podcast, für die, die es wissen, das ist das Open-RSS-Feed-System. Das heißt, Podcasts werden einmal zentral gehostet und werden dann auf jede Plattform weitergeleitet. Und alle Einnahmen, die dann in diesen Podcast durch die Werbung generiert werden, werden halt generiert von den Podcastern selber und aber nicht von den Plattformen. Und es gibt natürlich jetzt die Bewegung von den Plattformen hin, denen gefällt das nicht, dass natürlich andere Leute auf ihren Plattformen Geld machen mit Podcast. Und deshalb versuchen sie halt über das Thema Video so ein Walled Garden einzubauen. Also YouTube ist ja das klassische Beispiel von so einem Walled Garden. Und ich glaube, andere gucken sich das jetzt ganz genau ab. Und sobald man nämlich einen Videopodcast hochlädt, sei es auf YouTube, sei es auf Spotify, sei es woanders, hebelt man automatisch, ohne dass man es weiß, diesen RSS-Feed aus. Also das heißt, damit ergibt man sich dem Walled Garden der großen Plattformen. Und wenn man jetzt mal ein bisschen auch aus der User-Perspektive guckt, ich glaube nämlich nicht, dass da wirklich an die User gedacht wird, weil es gibt ganz viele Studien, wann konsumierst du Podcasts? Also die Top 5, 6 Gründe sind beim Autofahren, beim Putzen, beim Waschen, also immer während ich etwas tue. Und das heißt, keiner hat wirklich die Zeit, sich einen Podcast auch anzugucken. Also das heißt, es kommt gar nicht aus der Nutzungssituation. Und dann, wenn man sich das Ganze dann auch nochmal überlegt aus Creator-Sicht, dadurch, dass dieses Open RSS-Feed-System, so wie es ist, können Creator und Publisher mit dem Podcast unheimlich viel Geld verdienen. Und zwar im Host-Read-Geschäft, was wir vorrangig tun, ist wirklich ein Netto-TKP von 80 über. So, sobald man jetzt aber auf die Videoschiene geht, geht man vom TKP von 80 runter auf irgendwas zwischen 10 und 20 und muss den Plattformen auch noch 50% abgeben. Das heißt, der Creator und der Publisher kann im klassischen Audio-Podcast 14 Mal mehr verdienen als in so einem Videopodcast. Und das muss einem einfach bewusst sein.
Ja, viel hochaktueller Trendstoff war das in dieser Folge von This is Media Now. Und wie zu Beginn gesagt, all die Themen, die sich rund um die künstliche Intelligenz drehen, die ja auch noch dazu kommen, mit denen beschäftigen wir uns in einer der nächsten Folgen dann noch intensiv. In den Shownotes verlinke ich euch noch ein paar vertiefende Inhalte rund um die Medientrends, die Videos, wo ihr das alles nochmal nachschauen könnt. Ich verlinke auch das White Paper der Podcast-Player über ja, die Stärken der Audio-Podcasts. Und dann bleibt mir nur noch wie immer zu sagen, macht's gut, bleibt vor allem stabil in diesen Zeiten und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.